ein Jahr Zuwanderung von 1% der Bevölkerung, das ist null Problem, klar. 10 Jahre 10%, das wird schon zum Problem. 20 Jahre 20%. Da kumulieren die Probleme. Wenn das so weitergeht, haben wir echte, schwerwiegende Probleme. Erstens eben einfach die Füllungsproblematik. Wie gehen wir damit um, immer mehr Menschen in dem Raum zu beherbergen? Wie gehen wir um mit der Infrastruktur anpassen? Die Kosten explodieren. Und dann erst recht, was ich eben gesagt habe, die Schweizer wollen ja reagieren politisch. Es wird immer schwierig, gute Politik zu machen, weil die Bürger das so nicht mehr wollen. Finanzstabilität, nicht mehr interessant. Das sehen wir bei der 13. AHV.
Rainer Eichenberger, Sie sprechen ja in Ihrem White Paper von einem Weckruf. Was läuft genau schief in der Schweiz? Wo drückt der Schuh?
Ja, wie immer, es drückt an verschiedenen Orten. Zuerst muss man sehen, aber natürlich ist es Klagen auf hohem Niveau. Der Schweiz geht es gut grundsätzlich, verglichen mit den anderen Ländern. Aber wir müssen klagen auf diesem hohen Niveau, sonst fallen wir vom hohen Pferd runter. Deshalb ist es auch wichtig, dass man die Probleme anspricht. Aus meiner Sicht gibt's ja, wie immer, verschiedene Probleme. Wenn Sie so reich sind, ist es erst natürlich schwierig, einen Vorsprung zu halten. Es lohnt sich für Interessengruppen, das Land abzuschotten. Das war immer schon so. Da lohnt sich, den Markt zu schließen. Das heißt, ein Teil des Wohlstands geht weg. Das Zweite aber ist natürlich, die Regierung macht das Gleiche. Die Regierung versucht, den Wohlstand abzuschöpfen. Das ist nichts Böses. Das ist das Allernormalste, genau wie es auch die privaten Anbieter tun. Und die Regierung macht das auf verschiedene Art und Weisen. Aber wir sind jetzt in einem wirklich dramatischen, das meine ich, dramatischen Zusatzproblem. Das ist, wenn es einem so gut geht und man die Grenzen öffnet, also gratis Zuwanderung macht, dann ist das, man kann es vergleichen, ein Club, ein Golfclub, der einen besonders schönen Golfcourt hat und halt gratis Zutritt in den Golfclub zulässt, da weiß man, da gibt es ein ernsthaftes Problem. Wenn Sie ein tolles Kaufhaus haben, sagen, ich möchte noch mehr Kundschaft und Sie machen alles gratis im Kaufhaus, ja, da geht's nicht mehr. Mhm. Und wenn Sie eine Aktiengesellschaft haben und jeder kann Aktien gratis haben von dieser Gesellschaft, geht's auch nicht. Ne? Und das ist sehr analog zur Personenfreizügigkeit. Mhm. Das ist umso recht dramatisch, wenn Sie einen so großen Raum haben wie die EU und ein relativ kleines Land, dem gegenüber 10 Millionen Einwohner gegen etwa 450 Millionen Einwohner, dann haben Sie einfach ein Riesenproblem. Und das haben wir selbst produziert, ne? Unter völlig falschen Annahmen, unter völlig falschen Schätzungen und die Regierung steckt darin fest. Ich meine, wenn man das anschaut, was sie jetzt sagt, ich habe jetzt die Botschaft des Bundesrats relativ genau angeschaut. Es ist einfach jämmerlich, kann man nur so sagen. Jetzt muss man nicht den Bundesrat beschuldigen. Ich glaube, kein Bundesrat hat seine Botschaft mit 1100 Seiten. Kein Bundesrat hat das ernsthaft gelesen. Oder wenn er es liest, also ich habe ja Schwierigkeiten zu verstehen, aber ich bin immerhin Ökonomieprofessor und ich denke, ja gut, die Bundesrat, natürlich kann man sagen, ja, es sind noch viel härter selektioniert, noch viel klüger und so. Ja, ja, schon recht. Aber so wie ich die Bundesräte einschätze, viele haben sehr Schwierigkeiten, das zu verstehen. Das heißt, sie vertrauen ihrer Administration und die Administration schreibt wirklich das komischste Zeug zusammen. Mhm. Nur um ein Muster zu geben, ja, es umfassende Abwägung der Vor- und Nachteile der bilateralen Eins. Und wenn es dann um Umwelt geht, also sagen Sie, ah, das hat keine Folgen. Da, wo etwas bekannt ist, hat es nur positive Folgen, dieser neue Vertrag jetzt mitreden. Was soll der Quatsch? Mhm. Da gibt's ein offensichtliches Problem mit Zuwanderung. Die ganzen Probleme mit Zuwanderung, also an Bevölkerungswachstum dann, Überfüllungseffekte oder Füllungseffekte, netter gesagt, nichts diskutiert, nichts, nicht mal angesprochen. Mhm. Und dann noch bei Umwelt kein Problem. Was soll das? 20% mehr Menschen in 20 Jahren, das gibt offensichtlich Probleme, das weiß jeder Schüler. Und wenn man das negiert und das nicht behandelt, dann ist man einfach nicht von einem anderen Stern, sondern ich weiß nicht, was man dann noch Vernünftiges sagen soll, wenn man so einseitig argumentiert. Und ich finde das schrecklich, dass eine Botschaft so einseitig ist. Aha. Früher waren Botschaften des Bundesrats hervorragende Grundlagenpapiere, sorgfältige Abwägungen. Das sehe ich in diesen 1100 Seiten überhaupt nicht.
Wenn ich da einhaken darf, ja. Es hat ja jahrzehntelang funktioniert, das Erfolgsmodell Schweiz, wie Sie im White Paper schreiben. Wieso, es kann doch jetzt so weiterhin geschehen. Also, genau. Wo ist das Problem?
Also jetzt muss man sehr aufpassen. Das ist wie in diesem eben Golfclub oder Aktiengesellschaft. Wenn Gratiszutritt möglich ist, dann lohnt es sich nicht mehr für die Bürger, das zu tun, was für die Schweiz entscheidend ist, dass die Bürger sich einsetzen für eine gute Politik. Weil die Interessengruppen wollen etwas anderes. Die wollen nicht schlechte Politik, aber die wollen viel für sich. Mhm. Und dass ein Staat funktioniert, ein Gemeinwesen funktioniert, das ist sehr filigran, da braucht es verschiedene Bedingungen, dass überhaupt eben demokratische Prozesse das produzieren, was wir in der Schweiz erlebt haben. Aha. Und das heißt, vor allem die Bürger müssen interessiert sein an guter Politik. Das heißt, sie müssen die Früchte guter Politik selbst oder auch selbst ernten können. Sonst haben sie andere Anreize. Sonst haben sie Anreize, möglichst schnell das Tafelsilber für sich zu nehmen, weil sonst nehmen es andere. Und sie haben Anreize, die Märkte so zu regulieren, dass es ihnen nützt. Und das ist ganz schrecklich, weil das heißt, sie machen nicht mehr, was jetzt nicht erlaubt ist, praktisch seit 2001, Diskriminierung von Ausländern gegenüber Inländern, also sich selbst etwas zuzuhalten auf Kosten der Ausländer, das ist verboten, sondern man muss Outsiders diskriminieren. Das heißt, Leute, die in die Märkte rein wollen, das sind die Ausländer, die rein wollen, und das ist die eigene Jugend. Das heißt, der Markt wird so reguliert, dass vor allem Wohnraum und Arbeitsmarkt werden mehr und mehr so reguliert, dass die, die schon eine Stelle haben, die schon eine Wohnung haben, bevorteilt sind. Das sehen wir und haben wir immer schon gewusst auf dem Arbeitsmarkt, der sogenannten flankierende Maßnahmen. Viel schlimmer ist es ja zwar mittlerweile im Wohnungsmarkt, weil da kann man auch lokal relativ viel regulieren. Auf dem Arbeitsmarkt, ja, sehen wir schon lokale Mindestlöhne, ganz schlimm, immer mehr, und das ist viel schlimmer, als man denkt, dann allgemein gültig erklärte Verträge zwischen Arbeitgebernseite und Arbeitnehmerseite, weil das sind nicht nur Mindestlöhne, sondern das sind durchdeklinierte praktisch Lohntabellen durch die verschiedenen Qualifikationsklassen. Das ist ein Mindestlohnsystem für verschiedenste Lohnklassen. Ganz schrecklich. Und das heißt, wir regulieren unser dann, zumindest sagt, die Kern des Schweizer Erfolgs sind die guten politischen Institutionen, die bisher zu guter Politik geführt haben im Sinne von flexiblen Arbeitsmärkten, flexiblen Wohnraummärkten und finanzieller Stabilität. Und genau das wird jetzt unterminiert, weil die Bürger kein Interesse mehr daran haben, weil ihnen das nichts bringt. Das bringt nur, wenn sie den Stall in Ordnung halten, gibt's neue Zuwanderung, neue Füllungskosten, die dann ihren Vorteil praktisch wieder kompensieren. Also versuchen sie, sich zu schützen. Und das sind all diese Regulierungen, die jetzt laufen, eben auf dem Wohnraum besonders problematisch. Und das heißt, langfristig natürlich hat das dramatische Kosten. Aber den Bürgern bleibt gar nichts anderes, als sich so versuchen zu schützen. Ja. Und das ist schrecklich.
Ja, und Sie zeichnen ja ein düsteres Bild der Situation. War eigentlich die Schweiz in der Vergangenheit reformfreudiger oder war das schon immer so?
Nein, die Schweiz ist natürlich, wenn Sie anschauen, über die Zeit enorm reformfreudig. Das wird einfach nicht so richtig gemessen. Die Schweiz ist, kann man sagen, ja, sie ist halt langsam gewesen und deshalb hat sie viele Fehler nicht gemacht. Ja, ja, das ist das eine, den Quatsch nicht zu machen, den andere machen. Aber schon, wenn Sie anschauen, große Reformen, was wollen Sie da? Ja, muss man Beispiele nehmen, konkret werden. Nehmen Sie Drogenpolitik, ein Riesenproblem in Europa ab 1960. Das hat die Schweiz schneller als andere Länder gelöst. Und das ist nicht einfach, wir haben nichts gemacht, sondern wir haben schneller das gemacht, was ja schon Richtung Lösung geht, schneller kontrollierte Legalisierung und vernünftiger Umgang damit. Medizinisch, das in den medizinischen Bereich genommen, nicht einfach nur Krieg gegen Drogen. Das war eine Riesenleistung. Wir haben viel schneller institutionelle Probleme gelöst, Entwicklung der Demokratie. Wir haben viel schneller zum Beispiel Schuldenbremse eingeführt, was andere nachmachen, aber es nicht mal richtig können, weil sie eben keine direkte Demokratie haben, die dann das System schützt. Und das Parlament will Kohle ausgeben, ist klar. Kohle auf Kosten der Bürger und will deshalb keine Schuldenbremse. Das heißt, es braucht Schutzmechanismen. Deshalb geht das in der Schweiz relativ gut. Also sehen Sie, verschiedene Innovationen in der Schweiz können durchgehen durch ganz viele Bereiche, Umweltpolitik zum Beispiel. Woher kommt die heutige Umweltpolitik doch im Verkehrsbereich? Also Katalysatoren schlussendlich, das alles Schweiz und Schweden, die das gemeinsam vorwärts getrieben haben. Und das war in der Schweiz katalysiert und angetrieben durch Volksabstimmungen. Mhm. In vielen anderen Bereichen können Sie das zusammenzählen. Die Schweiz ist innovationsfreudig. Sonst wären wir nicht das reichste Land in Europa, das reichste Land auf der Welt, wenn Sie mal die Länder abzählen, die anders zu bewerten sind, die eben stark auf Erdölwirtschaft basieren oder Stadtstaaten sind und deshalb ein völlig anderes Modell sind, jetzt wie Singapur. Also wenn Sie schauen, produktive Länder, wo das Einkommen richtig erarbeitet wird, ist die Schweiz das reichste Land auf der Welt. Das wäre sonst nicht so, wenn wir eben nicht tolle Politik gemacht hätten. Das ist dank dem politischen System der Schweiz. Das ist das wettbewerblichste politische System der Schweiz. Ist das die Schweiz? Direkte Demokratie, kleinräumiger Föderalismus, sehr kluge Wahlsysteme, tolle Mischung zwischen Proporz und Majorz. Das haben andere Länder so nicht. Das bringt große Vorteile. Aber eben, wenn man ein System hat, das große Vorteile hat, muss man immer aufpassen, dass nicht irgendwelche, man muss nicht sagen Ausnützer, das klingt zu negativ, aber Profiteure, Leute, die davon, ja, das ausnützt, schon schlussendlich halt ausnützen wollen, eben über höhere Preise, Preisdiskriminierung gegenüber der Schweiz, oder eben dann durch, ja, großer Staat. Die Schweizer Regierung erzählt immer, hätten einen schlanken Staat. Ivo, wir haben keinen schlanken Staat. Wenn man heute die Staatsquote richtig rechnet, vergleichbar rechnet, hat die Schweiz mittlerweile durchaus mit Deutschland vergleichbare Staatsquote. Wenn Sie alle Anpassungen machen, war es noch leicht tiefer. Aber wenn Sie dann schauen, ja, nicht Staatsquote, ja, Staat relativ zum Bruttoinlandprodukt, sondern Staat absolut pro Franken, pro Bürger, dann hat die Schweiz einen sehr grossen, sehr stämmigen Staat. Jetzt kann man das wieder beginnen. Und detailliert zu bewerten, aha, die Bürger wollen das wahrscheinlich, ja, ja, klar. Aber das heißt nicht, wir müssen den Staat schlank reden, sondern wir müssen sagen, wir haben einen Riesenstaat und vielleicht ist das ja gut, aber dann muss man darüber reden und dann kommt man schnell zur Einsicht. Nein, nein, so gut ist das nicht. Herr ist an vielen Orten viel zu feiß, muss abgespeckt werden, ist aber eben schwierig, weil es ist auch schwierig, internationale Vorbilder zu finden. Wenn man sich an Deutschland orientiert heute, früher war das relativ wirksam, heute nicht mehr so. An Frankreich und an Italien möchten sie sich lieber nicht vergleichen. Das ist schwierig, da muss man halt Dänemark, Singapur, Schweden, vielleicht Bayern, vielleicht Baden-Württemberg. Aber da muss man ernsthafte Vergleiche machen. Und was ich jetzt im Bundesrat sehe, ist keine Bereitschaft dafür. Er ist völlig blockiert. Er fokussiert auf dieses EU-Thema, ist dort panisch, hat jetzt einen zweiten Vertrag erarbeitet, wo er jetzt total unter Druck fühlt. Weil, nochmals abzusagen, ist nicht für die Schweiz peinlich, sondern ist für den Bundesrat peinlich. Und dass er die Schweizer in die Situation gebracht hat, in der sie gebracht hat. Ja. Dass wir jetzt praktisch dem zustimmen müssen, nur weil er zum zweiten Mal verhandelt hat und nicht etwas rausgekommen ist, was gut ist, was nicht zu erwarten war, dass etwas rauskommt, was gut ist. Das ist einfach unglaublich schwierig jetzt für die Schweizer Bürger und für den Bundesrat. Und da müssen wir raus.
Ja, Stichwort EU. Sie haben ja im White Paper ja die Annäherung an die EU kritisiert. Und die Frage wäre, wo verliert die Schweiz ihre Stärke, wenn sie sich, wenn sie den bevorstehenden Rahmenvertrag unterzeichnet? Was würde mit der Schweiz passieren?
Ja, ich denke, das eine ist klar, wir müssen Politik übernehmen, die zum Teil nicht gut ist. Oder ein bisschen anders formuliert. Die Schweiz hat immer noch ein Bruttoinlandprodukt, das je nachdem, wie man vergleicht, jetzt mit der EU, sprich zu Wechselkurs umgerechnet oder irgendwie für die Preisunterschiede angepasst, jetzt rein mit Deutschland verglichen, ist der Unterschied 33% bis 87%. Das sind riesige Unterschiede. Und solange Sie nicht glauben, das ist genetisch, dass wir genetisch überlegen sind, das glaube ich nicht. Vor allem, wir sind ja alles auch Einwanderer ursprünglich. Ja. Also von dem her, was ist am Schluss, was bleibt, ist bessere Politik, die wir betreiben, dank besseren Institutionen. Wenn wir jetzt die Politik angleichen an die EU, das ist ein Riesenproblem. Gerade wenn man so wie der Bundesrat sagt, ui, jetzt kommen ganz große unsichere Zeiten und riesige Schocks und da müssen wir durch und da, deshalb an die EU angleichen. Nein, nein. Wenn unsichere Zeiten kommen, ist entscheidend wichtig, flexibel zu bleiben. Und nicht sich einen Raum angliedern, der in den letzten Jahren, letzten 20, 30 Jahren nicht erfolgreich war, verglichen mit den anderen Räumen. Ich kann immer sagen, die Lebensqualität in Europa ist groß, sieht man dran, die Zuwanderer wollen vor allem nach Europa, sie wollen nicht nach China, sie wollen nicht nach Japan wahrscheinlich, sie wollen nicht nach Korea, aber die EU hat Probleme. Und wenn wir uns da angleichen, ist nicht gut, weil die haben ein viel tieferes Einkommensniveau als wir. Also brauchen wir doch eine kluge Politik, die muss anders sein als die EU. Wenn wir alles gleich machen mit der EU, dann fahren wir auf EU-Niveau. Wenn wir aber bessere Politik betreiben, haben wir das schon geschilderte Problem. Dann haben wir Zuwanderungsdruck und riesiges Bevölkerungswachstum. Wenn das so weitergeht, die Probleme kumulieren. Ein Jahr Zuwanderung von 1% der Bevölkerung ist null Problem, klar. 10 Jahre 10%, das wird schon zum Problem. 20 Jahre 20%. Da kumulieren die Probleme. Wenn das so weitergeht, haben wir echte, schwerwiegende Probleme. Erstens eben einfach die Füllungsproblematik. Wie gehen wir damit um, immer mehr Menschen in dem Raum zu beherbergen? Wie gehen wir um mit der Infrastruktur anpassen? Die Kosten explodieren. Und dann erst recht, was ich eben gesagt habe, die Schweizer wollen ja reagieren politisch. Es wird immer schwierig, gute Politik zu machen, weil die Bürger das so nicht mehr wollen. Finanzstabilität, nicht mehr interessant. Das sehen wir bei der 13. AHV.
Sind wir Schweizer zu bequem geworden? Sie haben jetzt gerade die 13. AHV genannt.
Nein, das ist, finde ich, immer so ein Geschwätz. Ja, es geht uns gut, wir sind bequem. Nein, nein. Natürlich, wenn man reicher wird, dann will man auch mehr Freizeit konsumieren. Aber das ist nur vernünftig. Das nicht, man wird zu bequem und schläft ein. Sondern die 13. AHV muss man differenziert sehen. Das ist eine indirekte Zuwanderungsbesteuerung. Junge Schweizer haben dafür gestimmt, ab 30 mehrheitlich dafür gestimmt. Sind die blöd? Nein, nein. Wenn Grossi mehr Geld bekommt, gibt Grossi das Geld an die Kinder und an die Enkel. In der ganzen öffentlichen Diskussion sind die familieninternen Finanzströme vernachlässigt worden. Und die sind riesig. Werden aber auch in der akademischen Literatur vernachlässigt. Das kann man so, muss man sagen. Mhm. Und die interessante Frage jetzt ist bei der 13. AHV, was nützt die etwas den Leuten, die dafür gestimmt haben, den Jungen? Und die Antwort ist ja selbstverständlich. Eben weil die Eltern geben das Geld zurück an die Kinder. Die Kinder zahlen mit. Aber es gibt Nettozahler, das sind die Zuwanderer in dem Fall. Die Ausländer, die keine Alten im Rentenalter haben hier in der Schweiz, das sind die Neuzuwanderer. Das sind die Nettozahler, die haben kein Stimmrecht. Die Schweizer Familien, die eben das Geld bekommen, dann intern umverteilen können, die haben Stimmrecht. Und jetzt ist das eben, das ist jetzt ein Aspekt, wo kann man sagen, ja toll, die Ausländer zahlen, ja, ja, klar. Aber wir zerstören das Schweizer System, weil jetzt die Anreize sich geändert haben für die Schweizer, machen wir keine nachhaltige Finanzpolitik mehr. Das ist nicht nachhaltig, das ist ein Ponzi-Spiel, was wir jetzt machen. Die AHV so zu erhöhen, weil wenn die Zuwanderer dann im Rentenalter sind, dann funktioniert das nicht mehr. Aber das ist halt ja so, jetzt machen wir ein Ponzi-Spiel. Wir sehen, wenn wir gute Politik betreiben, lohnt sich das nicht. Wenn es nachhaltig ist, dann gibt es noch mehr Zuwanderungsdruck, also machen wir eine indirekte Zuwanderungsabgabe. Genauso, wir bauen die Infrastruktur nicht mehr aus, der Autobahnabstimmung vor einem Jahr. Ein Hauptargument war, ja, wenn wir die Infrastruktur richtig hinbringen, gibt es nur mehr Verkehr und vor allem mehr Zuwanderung und durch das wieder mehr Verkehr. Und dann sagen wir, hey, wir bauen unsere Infrastruktur nicht aus, wir zonen nicht ein, weil wenn wir einzonen, dann machen wir noch die Landschaft kaputt und es nützt nichts, weil ja nur die Zuwanderung durch das einfacher wird. Wir sind gefangen, weil wir gratis Zuwanderung haben ins System, lohnt es sich nicht mehr für uns, das System in Ordnung zu halten, sondern möglichst schnell die Früchte an sich nehmen, nicht mehr investieren, sondern auf Kosten von anderen zu leben. Ganz unschweizerisch, war früher nicht so, weil wir Autarkie hatten, eine gewisse Autarkie, weil wir einen gewissen Grenzschutz hatten. Wenn man den aufhebt, ist klar, dann kommt die Plünderung des Systems. Mhm. Und die Naivlinge der FDP, die immer so sagen, ja, aber das ist doch Personenfreizügigkeit. Das ist wie Freihandel. Erstens ist das dummes Zeug, Personenfreizügigkeit ist etwas völlig anders als Freihandel. Das, klar, kann man jetzt wieder mit Milton Friedman kommen, der das immer schon gesagt hat, hört auf, es gibt drei Arten von Freiheiten, die sinnvoll sind aus ökonomischer Sicht. Dienstleistungen, Güter und Kapital und Personenfreizügigkeit auf einer völlig anderen Ebene. Und jetzt, wenn man das eben hat, dann gibt's diese illiberale Politik, endogen kommt, dass für die Bürger lohnt es nicht mehr, den Laden in Ordnung zu halten. Dann machen wir eine schlechte Politik, um abzuschöpfen, das, was wir noch abschöpfen können für uns, um uns zu schützen, eben die ganzen Regulierungen im Wohnraum- und Arbeitsmarktbereich. Das ist die logische Konsequenz. Und nicht, weil die Leute blöd sind, sondern weil sie vernünftig sind und sehen, wenn gratis Kaufhaus, gratis AG, gratis Club, gratis Land, das sind alles Konzepte, die nicht funktionieren.
Der Mensch funktioniert über Anreize.
Ja, der funktioniert über Anreize und das haben die Leute gecheckt. Und wer es nicht gecheckt hat, sind, ich denke, also entweder sind die Politiker bösartig und haben es nicht, oder sie haben es nicht gecheckt. Und ich weiß nicht, dass mir sympathischer ist. Aber immer zu sagen, ja, wir brauchen diese Offenheit, das ist liberal, und nicht zu berücksichtigen, dass die Bürger reagieren auf dieses System. Eben dann versuchen die Outsider, so heißt es in der Literatur, deshalb sage ich so, Outsider-Diskriminierung statt Ausländer-Diskriminierung. Was heißt, man kann nicht nur die Ausländerdiskriminierung, man muss die eigene Jugend mit auf dem Altar der Personenfreizügigkeit opfern. Das ist legal. Alles, was jetzt kommt, der ganze schreckliche Schutz im Wohnraummarkt, all die jetzt neuen Gemeindewohnungen, Kantonswohnungen, Schutz von dann Einheimischen, dass die bevorzugt behandelt werden bei der Wohnungsvergabe von Staatswohnungen, das ist auch in der EU legal und natürlich auch Standard in der EU. Das ist, schrecklich. Das ist ein Rückfall hinter 1850. Da, wo wir die Freizügigkeit für die Schweizer in der Schweiz eingeführt haben, eine Niederlassungsfreiheit, die wird jetzt unterwandert, weil viele Gemeinden und viele Kantone beginnen eben, Wohnraum zu schaffen mit Vorzugsbehandlung, Subventionierung oder dann billiges Bauland abgegeben oder sonst Zonenrecht, die Einheimischen bevorteilen, nicht die Schweizer, die Einheimischen in der Gemeinde, Gemeinde Herliberg, die mir nahe liegt, weil die hat besonders viele Gemeindewohnungen. Das ist völlig legal, wenn Herliberger da Vorzugsrechte haben, weil das ist nicht Diskriminierung von Ausländern, sondern das ist Diskriminierung von allen, die nicht Herliberger sind. Von Schweizern und Ausländern, die nicht Herliberger sind. Das ist erlaubt in der EU. Ich meine, was ist das für eine Lachnummer? Das machen die anderen Länder ganz intensiv. Italien, ganz bekannt dafür. Frankreich, die hocken alle in dieser Diskriminierung der Outsider und der Bevorteilung der Insider, die Leute, die eine Wohnung haben, eine Stelle haben und können nicht mehr liberalisieren. Das ist das große Leid der EU. Und da sollten wir so nicht mitmachen, beginnen aber voll mitzumachen, weil Liberale das nicht verstanden haben, was das für schreckliche Konsequenzen hat.
Ja. Zurück zu dem White Paper. Sie haben ein Bouquet an Reformvorschlägen gemacht. Und was wären so die 2 bis 3 wichtigsten Hebel an Reformvorschlägen aus Ihrer Sicht?
Ja, also man muss sagen, es ist ja eine Skizze. Ich nenne es nicht Weißbuch, wohlweislich nicht. Ich nenne es Weißskizze. Es ist noch sehr skizzenhaft.
Habe ich Weißbuch gesagt oder Weißpaper?
Nein, aber White Paper oder so. Ich hasse auch englische Ausdrücke in dem Zusammenhang. White Paper ist immer schon so mehr. Ja, ich bin noch auf einer Vorstufe. Es ist eine Skizze von vielen Vorschlägen von uns zusammengeschrieben. Das wird jetzt immer konsistenter, das wird immer grösser, das ist am Wachsen. Das muss man auch natürlich immer noch besser ordnen, noch den Kern der Idee klar machen. Jetzt muss man, was ist es? Es gibt, das Entscheidende ist, wir sagen, ja, es gibt sind wir zusammen mit Fabian Kuhn, mit einem Mitarbeiter von mir, der übrigens bei der FDP war, in der Geschäftsleitung der jungen FDP, also nicht SVP, FDP, FDP, gibt also, noch Rettung
auf die Betonung FDP. Auf war, also war, ist ja jetzt nicht mehr, oder?
Doch, ist, nein, nicht mehr Geschäfts-, er ist älter geworden, deshalb nicht mehr in der jungen FDP, natürlich noch in der FDP und, also, er ist ja auch ein Parlamentsmitglied in Murten, also von dem her aktiv und auf der richtigen Seite, ja, von dem her sehr erfreulich, auch für alle Liberalen. Und nein, das Entscheidende ist, dass man kann sehr viele Vorschläge machen, was man inhaltlich tun soll. Da sollten wir vielleicht noch kurz drüber reden. Was sind denn das für Vorschläge? Also politische Maßnahmen. Das Problem ist aber, das kann man predigen und predigen und predigen, die Politiker haben keine Anreize, das umzusetzen. Und sie haben zum Teil auch keine Möglichkeiten, das umzusetzen. Und das heißt, man muss die politischen Institutionen auch ändern, so dass erstens Politiker Anreize bekommen, oder auch die politischen Entscheidungsträger, das sind nicht nur die Politiker, sondern das sind Politiker und Bürger. Und natürlich muss man auch die Verwaltung darunter zählen. Ne? Und da, wo die wir alle nicht so genau kennen, Blackbox, große Blackbox. Aber das heißt, man muss den politischen Entscheidungsträgern die richtigen Anreize und Möglichkeiten geben, überhaupt solche Reformen zu machen. Das heißt, es sind zwei wichtige Dinge. Einzelne, aus meiner Sicht, kluge Maßnahmen aus unserer Sicht. Und dann eben Institutionen so anpassen, dass diese Politik überhaupt entstehen kann.
Konkret?
Die wichtigsten Maßnahmen aus unserer Sicht. Ich meine, wir haben ein Riesenproblem finanziell gesprochen in der Schweiz. Der Staat wächst massiv. Alles, was wir jetzt diskutieren, sparen, ist ja nicht sparen, sondern ist nur nicht mehr ganz so schnelle Ausdehnung des Staates. Das heißt, da haben wir ein Problem, das ist aber noch alles untertrieben, was jetzt diskutiert wird. Der große Hammer kommt noch, weil das Bevölkerungswachstum, 20% mehr Menschen in 20 Jahren in der Schweiz, hat natürlich den Staat überflutet mit Geld. Deshalb lieben die Regierungen Bevölkerungswachstum. Das gibt sofort Kohle. 1% mehr Menschen zahlen 1% mehr Steuern, solange es Menschen sind, so etwa wie wir. Das ist EU-Zuwanderung. Das heißt mehr Kohle. Das haben die Politiker sofort ausgegeben. Man muss jetzt nicht sagen an ihre Spezies, aber ja, so in etwa, es ist leider so, nicht zum Nutzen und Frommen aller, sondern sehr, ja, sehr gezielt. Und jetzt kommen auch die ganzen Kosten der Zuwanderung. Und die kommen langsam, die kommen nicht einfach, klar, in 1% einmal, ein einmaliger Zuwanderungsstoß ist kein Problem. Wenn das kumuliert über die Jahre, dann gibt's Probleme. Aber auch die Kosten, die sofort anfallen, oder Probleme kommen erst später, die Kosten, weil dann kommt Zuwanderung, da sieht man, wir müssen die Straßen ausbauen. Da müssen sie zuerst planen, die Straßen auszubauen. Das Planen und Projektieren und Vergeben. Das ist das, was Politiker lieben. Planen, Projektieren, Vergeben. Dabei wird man wichtig, dabei, jetzt muss ich nicht sagen Bestechungsgeld, aber das ist das, wo Entscheidungen getroffen werden. Das ist da, wo man wichtig ist. Und es kostet noch nicht viel. Sondern da, wo es wirklich kostet, ist, wenn dann gebaut wird. Das ist aber bei Straßenbau, wissen wir, das geht 10, 20, kann auch 30 Jahre gehen. Das kennen wir von unseren Autobahnen, 50 Jahre geplant, noch nicht fertig gebaut. Also, das heißt, das ist das große Problem. Es kommt genauso Schulhäuser. Wir müssen die Schulhäuser ausbauen. Wir müssen die Spitäler ausbauen. 20% mehr Menschen brauchen 20% mehr Bildungsplätze, brauchen 20% mehr Strom und. Das heißt, überall da, wo wir sagen, hey, wir haben ein Riesenproblem, Stromknappheit. Ja, natürlich, mit 20% mehr Menschen haben sie 20% mehr, nicht Stromknappheit, sondern dann haben sie wirklich Stromknappheit. Die ganze CO2-Entsorgung, einfach explodierende Kosten, aber die Kosten kommen immer erst richtig später. Auch die Spitäler müssen geplant werden, Schulen müssen geplant werden, gebaut werden, vergeben werden. Das braucht Zeit und diese Kosten, die kommen als ganz großer Hammer noch auf uns zu. Und dann werden wir merken, 20% mehr Menschen verursachen große Kosten. Aber sie haben auch mehr Steuern bezahlt. Aber das Geld ist längst ausgegeben. Und zwar für anderes. Für irgendwelche, hauptsächlich für Subventionen, für gut organisierte Interessengruppen. Das heißt, da kommen wir wirklich in einen Kostendruck. Kanton Fribourg kann man anschauen, da sieht man es genau, in 20 Jahren 40% Bevölkerungswachstum, hat jetzt eine echte Finanzkrise. Weshalb sagt niemand, wir haben 40% mehr Menschen, die zahlen 40% mehr Steuern? Ja, weil jetzt kommen die Kosten des Bevölkerungswachstums und die Regierung sagt, das sagt sie nicht offen, ja, natürlich haben die Menschen mehr Steuern bezahlt, aber die Kohle ist ausgegeben, ist weg, 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 weg. Ja? Und das heißt, jetzt hat man ein wirklich, ist man richtig so in der Zange, richtig zwischen Hamburg und Ambos. Mhm. Und das geht in vielen anderen Kantonen, kommt das natürlich auch. Mhm. Und also das heißt, wir haben ein Finanzproblem, das müssen wir angehen, nicht indem, dass wir jetzt einfach die Steuern erhöhen, sonst machen wir einen Erfolgsfaktor der Schweiz
kaputt. Wir haben jetzt gerade das Problem beschrieben, und was wären jetzt die Reformvorschläge?
Die Reform, also meine Reform oder unsere Reformlösung, das ist ein älteres Thema, was wir immer schon thematisiert haben, ist, natürlich soll man nicht jetzt einfach Einkommen und Mehrwertsteuer erhöhen, das sind immer Steuern auf Leistung, sondern wir müssen Leistung versuchen zu entlasten. Und das können wir indem, dass wir in anderen Bereichen Kostenwahrheit walten lassen. Wir sollten im Umweltbereich nicht, was wir Kostenscheinwahrheit nennen, irgendwie so Abgaben einführen und dann das Geld sofort ausgeben für Subventionen im Umweltbereich und Regulierungen im Umweltbereich hochfahren und dann die Geschädigten von den Regulierungen oder die, die dann Kosten haben, die wieder subventionieren, sondern wir müssen im Umweltbereich viel mehr über Umweltabgaben gehen. Auch Anreize kann man sagen, oder eben Kostenwahrheit. Diejenigen, die die Umwelt belasten, sollen dafür bezahlen, angemessen bezahlen. Und dann, wenn die Anreize dort stimmen, die Anreize für diejenigen, die Umwelt belasten und die Firmen, die dann eben auch Zeugs entwickeln, um die Umweltbelastung zu senken, dass wenn man eine richtige Umweltabgabe hat, ist das Problem gelöst. Dann braucht es keine Subventionen mehr für alternative Energie oder dann für alternative Mobilität und es braucht keine großer Teil der Regulierung können wir uns schenken. Wenn wir das im Verkehrsbereich machen, dann haben wir mehr Einnahmen zum Abgaben im Individualverkehr im Bereich von 10 Milliarden. Das kann der Individualverkehr sehr gut bezahlen, wenn man es vergleicht mit den anderen Kosten. Das klingt zuerst nach viel, aber kann er gut bezahlen. Und dann kann man dafür die Subventionen, oder muss man die Subventionen für alternative Verkehrsmittel, das ist insbesondere den ÖV, streichen. Und selbstverständlich soll auch der ÖV seine Kosten zahlen. Das heißt, Mobilität wird teurer. Aber wir haben nicht nur mehr Einnahmen, sondern wir sparen sehr viele Ausgaben und wir sparen die Folgekosten von sehr vielen Regulierungen, die wir aufheben können. Das macht, wenn man es so überschlagsmäßig zusammenzählt, kommt man so, indem wir noch eine richtige CO2-Abgabe dazu, eine richtige ausnahmslose, die muss gar nicht so, also nicht so hoch wie die heutige, ein bisschen tiefer, aber ausnahmslos, dann bekommt man etwa 20 bis 25 Milliarden beim Staat rein. Das heißt, man kann die Mehrwertsteuer aufheben. Wenn die Schweiz die Mehrwertsteuer aufhebt gleichzeitig, dann können wir die Grenzen radikal öffnen. All die Liberalen, die sagen, ja, Personenfreizügigkeit soll doch für radikale Grenzöffnung sein. Wenn wir keine Mehrwertsteuer mehr haben, dann haben wir das Problem weg, was wir jetzt haben, wenn wir Einkaufstourismus und so haben, dass die Einkaufstouristen keine Mehrwertsteuer zahlen, hingegen diejenigen, die das Zeugs importieren, dann hier verkaufen, Mehrwertsteuern zahlen müssen. Sehr unschön, diese Ungleichbehandlung. Deshalb, wenn wir keine Mehrwertsteuer haben, sind alle gleich behandelt. Die, die in der Schweiz Detailhandel betreiben, wie auch die, die es im Ausland kaufen. Das heißt, wir können die Märkte völlig öffnen. Mhm. Und das wäre fantastisch. Dann sinkt das Preisniveau in der Schweiz. Dann haben wir einen enormen Boom, einen enormen, ja, also einen fantastischen Stoß für die Wirtschaft, für die Menschen. Sie haben, das Geld wird mehr wert hier, der Wohlstand steigt, Leistung lohnt sich wieder. Man wird nicht besteuert über Einkommenssteuern oder dann Mehrwertsteuern. Es ist nur eine Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, weil dem erarbeitete Geld, was man ausgibt, wird dann noch mit 8% belastet. So ein Verhalten, was der Allgemeinheit schadet im Umweltbereich, dafür muss man bezahlen. Das heißt, es gibt tolle Anreize. Und gleichzeitig eben haben wir eine fantastische Öffnung, die Preisinsel schleift. Das ist, klar, das ist eine Maßnahme. Eine andere Maßnahme ist, selbstverständlich müssen wir länger arbeiten. Ist völlig klar, wenn die Menschen älter werden.
Aber Sie sagen ja, dass man nicht dazu verpflichten sollte, länger zu arbeiten, sondern die arbeiten möchten, die Möglichkeit auch zu geben.
Genau, nicht behindern. Behindert doch die Menschen nicht zu arbeiten. Jetzt machen wir viele, wohl auch Liberale, ganz schrecklich, auch ich habe immer schon der jungen FDP früher gesagt, hört auf mit, als sie mich gefragt haben, als Experte für diese Initiative, die sie gemacht haben, hört doch auf, zwingt doch nicht die Menschen länger zu arbeiten. Macht's, also schafft die Behinderungen ab. Die Hauptbehinderungen zu arbeiten im Alter sind die Steuern. Weil wenn sie arbeiten im Alter, wird das Geld zusammengezählt mit der Rente. Das heißt, sie laufen voll in die Progression und Alte reagieren extrem auf Steuern, weil sie haben eine anständige Alternative zum Arbeiten. Junge Männer reagieren viel weniger oder reagierten früher viel weniger auf Steuern, weil sie hatten keine anständige sozial anerkannte Alternative zum Arbeiten. Wenn man weniger gearbeitet hat als Vollzeit, dann hat man, ja, dann hat der Fastschwiegervater gesagt, du kriegst meine Tochter nicht, wenn du so ein Halbarbeiter bist. Hingegen für einen Rentner, der nicht arbeitet, null Problem. Der hat eine anständige Alternative. Deshalb kommt es für ihn sehr stark darauf an, wie viel Steuern muss er bezahlen. Also macht man doch einfach halbe Steuer, ab 67 halbe Steuer für Arbeitseinkommen, bis wenigstens bis 200.000, die ersten 200.000. Dann wollen die Alten arbeiten, oder viele Alte, nicht alle, viele Alte. Hätte man ausprobieren können, dass man gesagt hätte, Frauenrentenalter in 10 Jahren 65, keinerlei Übergangsmaßnahmen, wie es jetzt gemacht wurde, sind die einzige Übergangsmaßnahme. Frauen, die länger arbeiten, von 64 bis 65, haben ab sofort Halbbesteuerung ihres letzten Lebensjahres, wo sie arbeiten. Bin überzeugt, die meisten Frauen hätten sofort gesagt, da wollen wir unbedingt arbeiten. Hätte man sofort gesehen, wie toll das funktioniert. Also das ist die Lösung jetzt, das Interessante ist, klar, der Bund ist dagegen. Ich meine, wenn man geschaut hat, die Berichte, die Berse geschrieben, schreiben ließ, über Rentenaltererhöhung, eine Lachnummer, so, ah nein, Rentenaltererhöhung, nein, der Arbeitsmarkt gibt die Stellen nicht her. Die gleichen, die vorher behauptet haben, wir brauchen unbedingt Zuwanderung wegen Fachkräftemangel, sagen, ja nein, die Alten finden keine Stellen. So ein Quatsch, sondern sie wollen nicht arbeiten, wenn man sie so besteuert hat. Sie haben tolle Alternativen. Also, machen wir es doch so. Und dann entwickelt sich das. Aber eben ist es interessant, ist, wieso kam es nicht? Der Bund war dagegen. Für die SP ist das ganz schrecklich und für die Gewerkschaften, weil es nimmt an, die Menschen arbeiten eigentlich gerne. Man muss sie gar nicht zwingen zu arbeiten. Es ist nicht Ausbeutung, sondern sie möchten arbeiten. Und Steuern sind nicht so tolles. Steuern sind behinderlich. Das können die Linken nicht auf sich sitzen lassen. Das heißt, ideologisch höchst problematisch für Linke. Deshalb hat das Projekt so keine Chancen auf Bundesebene, solange die Linken den Bund, die Departemente beherrschen. Aha. Jetzt kann man sagen, ja, kannst doch jeder Kanton einführen. Wenn das ein guter Vorschlag ist, dann führt's doch einen Kanton ein. Die Antwort ist nein. Mit dem heutigen Finanzausgleich verblutet ein Kanton, wenn er so etwas einführt. Wenn er sagt, ja, wir besteuern Einkommen, das bisher nicht existiert hat, die Alten, ab 67 arbeiten viele, die meisten nicht mehr. Ja. 65, 66 noch, aber nicht mit 67. Also wenn man da sagt, ja, dann besteuern wir die nur mit halb und dann beginnen die Alten zu arbeiten. Dann wird das am Kanton angerechnet, dieses Einkommen der Alten im Finanzausgleich zu 100%. Aber wenn er es nur mit 50% besteuert, muss er mehr in Finanzausgleich abliefern, Steuereinnahmen, als er selbst bekommt. Das heißt für die Kantone ein No-Go. Weshalb? Weil wir haben den Wettbewerb in der Schweiz zwischen den Kantonen, die Innovationsmaschine in der Schweiz, den haben wir kastriert.
Sie wollen ja den Finanzausgleich auch angehen.
Genau, wir müssen auch den Finanzausgleich angehen. Und jetzt kommt eben, also wenn wir, das jetzt war jetzt ein Beispiel, aber ich finde, die Lösung ist so offensichtlich. Es ist so easy mit dem Problem Alterung umzugehen. Alterung ist großartig, ist kein Problem. Wir werden älter, weil wir immer gesünder werden. Lasst uns das feiern und lasst uns die Früchte des Alterns ernten. Ne? Die Leute können arbeiten, aber wir müssen sie arbeiten lassen, freiwillig. Und eben, das heißt, wir müssen die Institutionen ändern. Wir müssen schauen dafür, dass es sich wieder lohnt, für Kantone solche Innovationen zu machen. Und das ist jetzt genau eine der Institutionen. Wir müssen ihnen die Möglichkeiten geben, dass Kantone solche Innovationen einführen können. Da wäre die Innovation, sind zwei Möglichkeiten, man muss nie alles zusammen machen. Alle Vorschläge, die wir machen, kann man einzeln machen. Aber klar, zusammen verstärken sich zum Teil, schützen sich auch gegenseitig, bringen mehr Erträge zusammen, sind sie noch mehr wert dann als die Summe der Einzelteile. Und hier in dem Fall wäre es, dass die, ja, die einzelnen Kantone eben es für sie lohnt. Das kann man in dem machen, dass man den Finanzausgleich auf zwei Arten ändert. Das erste wäre, wir müssen den Finanzausgleich nicht mehr beziehen auf die gesamten Steuereinnahmen, die Kantone haben, sondern auf, was wir nennen, Kerneinkommensbereich. Das wäre das Einkommen von 25-Jährigen bis 65-Jährigen. Weil da, wo die Kantone wirken, wo es eine ganz wichtige Aufgabe ist, gesellschaftlich, Innovation, wie bringen wir die Älteren in die Arbeit und wie bringen wir die Jungen früher in die Arbeit? Das ist ja auch wichtig, wenn Junge früher arbeiten würden, nicht so lange studieren, nicht so viele Ausbildungen sonst machen, sonst ein bisschen konzentriert oder während dem Studium schon arbeiten. Das ist eine große Innovationsleistung des Staates. Und das heißt, wir müssen den Kanton Anreize geben, das zu machen. Und das machen wir indem, dass wir sagen, ja, die sollen nur abliefern aufgrund des Einkommens, was normalerweise anfällt, zwischen 25 und 65. Was sie an den Rändern zusätzlich erwirtschaften, muss ihnen gehören. Und dann kommen sofort die Innovationen. Mhm. Das zweite wäre, wir dürfen nicht mehr, so wie es heute ist, der Finanzausgleich ist die eigentliche Sozialhilfe der Kantone, ist ganz analog zur Sozialhilfe. Wenn jemand in der Sozialhilfe steckt, dann ist es schön, wenn er nicht arbeitet, für ihn, wenn er nicht arbeiten kann auch, wenn er Geld bekommt vom Staat. In dem Moment, wo er aber beginnt zu arbeiten, wird ihm, sobald er mehr als 300 bis 500 Franken verdient, je nach Kanton, wird ihm nachher alles weggenommen, was er selbst verdient. Das ist ganz schwierig dann zu arbeiten, weil es ist ein Risiko, es ist eine Umstellung, es ist streng. Und genauso ist es bei Kantonen. Und dort ist es noch schlimmer, da muss die Regierung, die das Los des Kantons verbessern will, der bringt's gar nichts, weil das Geld sofort im Finanzausgleich abfließt, oder eben sie weniger Zuzahlung bekommen. Aber die Regierung hat ein Riesenrisiko. Eine Regierung, die versucht, die Finanzlage des Kantons zu verbessern, indem dass sie ihn attraktiver macht, indem dass sie eben Projekte macht, wie jetzt hier, Halbbesteuerung im Alter. Das ist ein großes Risiko für Politiker, für den einzelnen Politiker und für die Politiker gemeinsam. Das kann schiefgehen. Das bringt Widerstand zuerst, den muss man überwinden. Da muss man sich wirklich einsetzen und hart arbeiten. Und die Erträge hat man nicht. Das heißt, es wird nicht gemacht. Also müssen wir den einen Teil ihrer Erträge lassen. Und das kann man wieder von der Sozialhilfe lernen, wie man das macht. Man muss den Leuten einfach mehr lassen von ihrem Selbsterarbeiten. Und idealerweise sogar, und das ist das, was in den USA zum Teil gemacht wird, sehr erfolgreich ist, man lässt den Leuten nicht nur alles, was sie selbst gearbeitet haben, für eine gewisse Zeit, sondern gibt ihnen sogar etwas obendrauf. Man sagt, ja super, du bist ein toller Performer, du bist nicht der Beste wie Zug, sondern du bist ein früherer Armer, der sich aber toll entwickelt, weil er so toll dran arbeitet. Und für das muss es eine Belohnung geben, einen Bonus für Performance-Verbesserung. Nicht für gute Performance, sondern für Verbesserung braucht es einen Bonus. Keine Abstrafung von Verschlechterung, ja nicht, sondern nur für die, die sie verbessern, denen einen Bonus geben. Und dann lohnt es sich für die Regierung und wie immer nicht einfach nur Kohle geben oder eben nicht mehr Kohle wegnehmen, sondern das muss gefeiert werden. Kantone, die sich verbessern, wie es Obwalden war. Das muss national positiv anerkannt werden. Wir sollten nicht nur Oscar-Vergebung haben und schweizerische Shows für Musik in der Schweiz und so, sondern für tolle Politik. Das wäre, bin ich überzeugt, das wären grandiose Fernseh-Events, das könnte mal SRF einführen, ne? Wäre ein richtiger Service Public. Die Kantone, die toll etwas Tolles gemacht haben, Innovation, Performanceverbesserung, da ein schönes Fest, wo ein Scheck überreicht wird, wo die Kantonspolitiker zu Wort kommen, wo die ja anerkannt werden für die harte Arbeit und den großen Erfolg, den sie für uns erarbeitet haben.
Mhm. Sie haben ja eingangs erwähnt, dass der politische Wettbewerb oder die Wettbewerbskultur in der Schweiz, das ist ja das, was die Schweiz besonders stark gemacht hat. Ja. Aber jetzt ist ja die Wettbewerbskultur eingerostet sozusagen und Sie haben dafür auch Reformvorschläge vorgestellt. Zum Beispiel eben Volkswahl der Gegenvorschlagskommission.
Ja, genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo wir sehr viel davon halten. Immer ist, also klar, es ist, ich sage viel über Politiker, vielfach kann man es negativ interpretieren, das ist aber nie persönlich gemeint. Also nicht per Politiker, weil ich wäre genau gleich, sondern es sind die Anreize, die die Menschen haben. Und wenn man Politiker ist, so, ja, wenn man in den Räten ist, ja, dann ist man halt stark auch beeinflusst von gut organisierten Interessengruppen. Und die Regierung das Gleiche. Und man gibt selbst Geld aus. Man kann selbst ausgeben. Dann ist es halt schön, wenn man Geld von anderen Leuten ausgibt, sprich von Steuerzahlern, dann irgendwie, damit er das machen kann. Ja, man ist auch in der Politik, weil man glaubt, man kann mit dem Geld Sinnvolles machen. Wer glaubt, der kann nichts machen in der Politik, nichts Sinnvolles, der ist nicht dort. Sondern es sind Menschen, die glauben, damit können sie etwas bewirken. Und das heißt, da geben sie es halt gerne aus. Und dann ist man froh um alles, was man zusätzlich einnimmt. Wenn man, ja, mehr Geld ist immer gut in der Politik. Sieht man ganz viele SVP-Regierungsräte, sobald sie selbst am Drücker sind, dann wollen sie das Geld nicht den Bürgern zurückgeben. Wir kennen das in Zürich sehr gut. Immer bauende Überschüsse, aber der Finanzminister selbst, ein SVP-Mann, hervorragender SVP-Mann, sagt, ja, nein, nein, wir wollen die Steuern nicht senken, weil wir brauchen ja vielleicht das Geld mal irgendwann später. Deshalb behalten sie es immer gleich und geben es gleich lieber selbst aus. Ja. Also so ist es, wenn man in der Politik ist, ist klar. Also braucht es Gegenkräfte. Und was wir kennen aus den Gemeinden, wo die Bürger, also Gemeindeversammlung, da wählen die Bürger die Politik, die Regierung, nicht das Parlament, aber sie wählen eine zweite Kommission, nicht nur die Regierungskommission, sondern eine Rechnungsprüfungskommission. Das heißt, es kommen nicht die Verlierer der Regierungswahl in die Opposition, sondern es werden Leute speziell gewählt als Opponenten. Es werden die Wägsten und Besten in die Regierung und die Wägsten und Besten in die für die Opposition. Und die können nichts entscheiden selbst, sondern nur kritisieren und ja Vorschläge machen. Und der Witz ist, dann werden sie ganz konstruktiv. Eine Opposition, die selbst an die Regierung will, sagt nur immer, die Regierung macht den letzten Dreck. Das ist alles schlecht, was die Regierung macht. Wenn aber jemand wiedergewählt werden will, als Oppositionskommission oder als Prüf- oder Kritikkommission, dann macht er konstruktive Vorschläge. Der sagt nie in der Gemeindeversammlung, ist alles schlecht, was die Regierung sagt. Sondern sie sagen immer, ja, ist eigentlich ein guter Vorschlag, wir haben das geprüft, wir haben aber Verbesserungsvorschläge. Und dann stimmt die Bevölkerung darüber ab, oder wenn die Kommission nicht gleich selbst Vorschläge machen kann, kommt ein Bürger und sagt, ich nehme den Vorschlag auf, der RPK, stell das zur Abstimmung. Und dann sind die belohnt, wenn ihr Vorschlag durchkommt. Und das hat natürlich Rückwirkung auf die Regierung. Die Regierung muss sich schon anstrengen, weil sie weiß, sonst kommt die Rechnungsprüfungskommission mit seinem frechen Vorschlag. Also enorm fruchtbar, haben wir sehr gut und meinen wir sehr sorgfältig untersucht. Mark Schelker, ein früherer Mitarbeiter und jetzt Professor, hat das sehr, sehr ganz toll untersucht in seiner Dissertation. Riesige Wirkung, und das würden wir vorschlagen. Das muss man, kann man auch ruhig auf nationaler Ebene einführen. Nicht nur eine vom Bundesrat oder Parlament selbst bestellte Kommission, die Finanzkommission der Schweiz, die diese Kritikfunktion hat, sondern volksgewählt mit echten Möglichkeiten für Volksabstimmungen Gegenvorschläge zu machen. Braucht das richtige Wahlverfahren, kann man auch darüber reden. Also sie werden gewählt wie Regierungsräte, das heißt, sind gemischte Kommission, parteilich quer durchmischt, aber haben tolle Anreize, vernünftige Vorschläge zu machen. Jetzt aber bei all dem ist klar, das wäre der größte Gegner des Parlaments. Das Parlament würde niemals zustimmen. Klar, das ist unsere Aufgabe. Immer wenn ich mit Politikern rede, mit denen ich bestens verstehe, auf Podien, alles gleich so. Und nachher komme ich und sage, ja, aber jetzt müssen wir noch diese Kommission einführen. Haben wir sofort Streit. Weil das sagen die Parlamentarier immer, das funktioniert nicht, ist ganz schlimm. Klar, das ist Konkurrenz fürs Parlament. Also wie bringen wir, es gibt ganz viele Reformvorschläge, sind wir auf Steuersenkungen, kluge Steuermodelle. Das wollen viele Politiker nicht, weil es immer für sie auch unangenehm ist, für die Steuersenkungen und. Also wir brauchen Volksinitiativen. Die Rettung der Schweiz, wenn man denkt an die 30er Jahre, drohend auch in der Schweiz, ganz übel, wie die Regierung sich aufgeführt hat, wie sie Macht angehäuft hat und nach dem Krieg nicht mehr von der Macht zurück wollte. Wenn man das studiert, was dort passiert ist, erschreckend, wenn man sieht, wie all die netten Schweizer Politiker plötzlich keine direkte Demokratie mehr wollten, sondern die überfahren wurden.
Ähnlich während der Corona-Zeit.
Ja, genau. Wir müssen aufpassen, nicht so zu nahe, aber so. Ja, genau. Aber man sieht einfach, das waren nicht böse Leute damals, sondern sie waren an der Macht. Im Krieg haben sie Vollmachten bekommen und die wollten sie nicht mehr aufgeben. Und es brauchte eine Volksinitiative. Alle großen Parteien, die vier großen Bundesratsparteien, waren alle dagegen. Der Bundesrat war dagegen, das Parlament war dagegen. das nur hauchdünn durchgekommen, diese Volksinitiative, mit dem dringlichen Bundesrecht, wie wir es heute haben, dass der Bund zwar noch dringliche Entschuldigungen fällen kann, aber sie nachher vor das Volk müssen. Eine ganz einfache, aber natürlich sehr kluge Lösung. Und das ist über eine Volksinitiative gekommen. Das heißt, und man sieht ganz viele Volksinitiativen in der Schweiz, wie Nationalrat, Proporzwahl. Das war früher Mehrheitswahl, alles dominiert von der FDP. Das wurde nur aufgebrochen, konnte nur aufgebrochen werden über Volksinitiative. Das heißt, wir haben einzelne Volksinitiativen in der Schweiz, die absolut zentral waren für die Schweiz, wie wir sie heute haben. Ohne die Volksinitiativen gäbe es die Schweiz in der heutigen Form sicher nicht. Das heißt, wir müssen auf Volksinitiativen setzen. Jetzt kann man Volksinitiativen häufiger kritisieren. Ich meine, wir Erbschaftssteuerinitiative, ja, wer macht denn sowas? Viele andere Initiativen. Da sieht man auch, Initiativen werden häufig nicht gemacht, um wirklich eine Mehrheit zu finden, etwas dem Volk, der Mehrheit dem Volk zu dienen, sondern ja, Werbung für sich selbst zu machen.
Eigenwerben, ja.
Genau, Eigenwerbung von seinen eigenen Wählern, die noch ein bisschen mehr ausnehmen, bei denen noch irgendwie Eindruck machen, in die Blase rein praktisch heute die Volksinitiativen. Und da müssen wir schauen, dass es mehr Volksinitiativen gibt, die sich ja an die Allgemeinheit richten, die etwas Gutes tun wollen für nicht alle oder für die große Mehrheit. Und es gibt eine ganz einfache Lösung. Das nennen wir den großen Preis der Schweiz. Volksinitiativen, gute Volksinitiativen, sollten einen großen Preis der Schweiz erhalten. Wir sagen, schlagen 2 Millionen vor, man kann auch sagen 5 Millionen, aber wir haben jetzt 2 Millionen vorgeschlagen.
Eine Erfolgsprämie mit
Karl. Eine Erfolgsprämie, genau. Und jetzt kommt die Frage, aber das wird das Parlament natürlich niemals sagen. Ja, nein, da kommt noch Geld in die Politik. Sagen wir, ja genau, 2 Millionen, wenn Sie es ausrechnen über die FAS, haben wir 26 Volksinitiativen in 150 Jahren, die angenommen wurden, ist etwa 50 Millionen. Wie viel braucht das Parlament, der Parlamentsbetrieb? Nur schon die Löhne, die Entschädigungen der Parlamentarier sind im Bereich von 30 Millionen plus. Oh, das ist alles kein Geld, das spielt alles keine Rolle. Aber eine Volksinitiative darf ja kein Geld bekommen, sonst ist sie korrupt. Ein totaler Quatsch. Also, aber wir sehen, das hat keine Chance beim Bund und das ist eigentlich ganz gut so, sondern es soll das Volk selbst bezahlen. Das wäre wahre Zivilgesellschaft. Da muss jemand kommen, der nur ganz simpel eine Stiftung macht. Und jetzt ist noch die Frage, was ist eine gute Volksinitiative? Die Antwort ist ja eine Volksinitiative, die von Volk und Ständen angenommen wird. Es ist das billigste Art von Spenden, wenn jemand 50 Millionen spenden will, etwas Gutes tun will. Wenn Sie denken, Bucherer Stiftung, da sind Milliarden drin. Viele Stiftungen haben Milliarden Vermögen, haben einen riesen aufgeblähten Apparat, weil sie selbst entscheiden wollen, was ist etwas Gutes, was ist ein gutes Projekt. In dem Falle hätte man das größtmögliche Komitee zur Beurteilung, was ein gutes Projekt ist, nämlich das Volk selbst. Wenn das Volk das annimmt, dann ist es offensichtlich etwas Gutes fürs Volk, sonst hätte es nicht angenommen. Das ist der Kern unserer Demokratie. Also dafür ein Preis ist für jede Stiftung grandios. Man hätte so alle 2 Jahre mal einen großen Anlass, könnte wieder so ein tolles Fest veranstalten, Scheck von 2 Millionen übergeben. Das abfeiern, das müssen wir feiern. Wir sind die einzigen auf der Welt, die diese direkte Demokratie haben. Wir sind die einzigen Bürger auf der Welt, die so viel sagen können. Das müssen wir genießen. Wir haben eine Verantwortung dafür, das gut zu machen, so dass es andere übernehmen können, dass andere lernen. Und da würde ich sagen, eben dieser Preis, Volksprämie oder großer Preis der Schweiz, das wäre eine wirklich tolle Sache. Und ich suche immer noch jemanden, der 50 Millionen bringt. Die leider sagen immer die reichen Leute, ja, nein, das müssten dann schon alles nur liberale Initiativen sein. Und nein, die Linken müssen auch Anreize haben, gute linke Initiativen zu machen. Ich meine, der Quatsch, der kommt häufig, genau wie für diese Erbschaftssteuerinitiative. Die sollen sich doch mal anstrengen, eine vernünftige Initiative zu machen. Und das würden sie, wenn es einen Preis von 2 Millionen gäbe. Und wenn sie es nicht machen, kommt eine liberale Initiative, eine liberale Sozialpolitik, die wird dann angenommen, fantastisch für alle. Ich glaube, ich erlebe das noch, das wird kommen zu meinen Lebzeiten. Wenn es kein Schweizer ist, kein Schweizer Philanthrop, der das macht oder eine tolle Schweizer Stiftung, ich denke, es kommt ein Amerikaner, der sagt, so viel Spaß für mein Geld habe ich nirgends, wenn ich da in der Schweiz eine Revolution des Volkes auslöse, indem das da tolle neue Initiativen kommen, ein ganz neues Biotop entsteht, ganz neue Entwicklungen kommen, fürs Volk. Nicht nur alles über die Politik, sondern direkt vom Volk, fürs Volk. Und das wird dann auch hier auf die Welt einen Einfluss haben. Da kommen lauter Innovationen, die dann auch international übernommen werden können. Es kann natürlich auch übertragen werden auf Amerika, Preis für gute Volksinitiativen in Amerika, also das gibt auf State-Ebene. Das heißt, wir hätten wirklich eine, ja, ein Export, jetzt nicht eine Politikrevolution, sondern eine enorme Politikevolution, enorm fruchtbar, enorm volksfreundlich.
Wenn Sie hier realistisch sind, welche Reform, die Sie vorgeschlagen haben, hätte in den nächsten 5 Jahren Chance?
Da, ja, Sie sehen, es ist eine Kaskade. Gute Politik, also gute Politikmaßnahmen sind endogen gegenüber den Institutionen. Und diese Institutionen können wir auch nur sehr schwer ändern, weil es eben die Widerstände gibt von den Politikern, die dann verlieren. Jede gute Veränderung hat natürlich kurzfristig Verlierer und Gewinner. Die Profiteure der bisherigen Situation, die verlieren mit einer Reform, wenn man sie nicht klug kompensiert hat. Das kann auch in einer Volksinitiative kommen. Also brauchen wir eben kluge Volksinitiativen so oder so. Und
das kann auch vom Volk kommen, nicht von der Politik.
Genau. Und das Einzige, was geht nur vom Volk und nur von der Zivilgesellschaft, ist dieser Preis für gute Politik, ist diese Erfolgsprämie oder eben der große Preis der Schweiz. Der kann jederzeit kommen. Wenn es gibt so viele reiche Leute, die also nicht wissen, was mit dem Geld machen. Leider machen sie heute nicht diesen Preis, sondern viel anderes. Aber es ist so einfach, wenn jemand das gibt, es ist so, er braucht einen ganz einfachen Stiftungsrat, weil er das Volk hat, was alles dann entscheidet. Es ist wirklich total einfach. Und deshalb glaube ich, das wird der große Durchbruch sein.
Aber sind Sie nicht ab und zu verzweifelt darüber, dass so dass die Politik nicht reformwillig ist und dass die Schweiz wie dahin sieht?
Nein, das sicher nicht. Ich meine, immer der Ausgangspunkt ist ja, wir klagen auf dem hohen Pferd. Wir haben das tollste politische System. Wir leben in dem Land nochmals eben ohne Erdöl und ohne jetzt Irland und Luxemburg. Die sind zu reich, weil das ist vor allem Gewinnverschiebung und dann Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten. Aber wenn man das alles in der Schweiz richtig berechnet, international Vergleich, haben wir den höchsten Wohlstand eines Landes ohne Erdöl und ohne eben diese Spezialbedingungen. Und das liegt an den politischen Institutionen. Deshalb bin ich überhaupt nicht hoffnungslos. Und ich meine, ich bin begeistert, auch da beitragen zu dürfen, das weiterzuentwickeln. Aber wir müssen sorgsam damit umgehen, auch weil es für die Welt eine Bedeutung hat. Weil es braucht diesen Hort der Freiheit, wo Innovation herkommt, die für Europa auch ganz wichtig sind, wie im Katalysator noch in den 80er Jahren, ist aus der Schweiz herausgewachsen. Schweden alleine hätte es nicht können. Schweiz alleine hat es dann den Mut gehabt, dank dem, dass Schweden mitgezogen ist. Gibt vieles andere, wo wir wirklich einen Einfluss hatten. Und deshalb bin ich überhaupt nicht verzweifelt. Man hat einen Einfluss. Es gibt verschiedene Vorschläge von mir, die aufgenommen wurden. Die Politik, sagen wir mal, so abgehoben.
Zum Beispiel?
Ja, konkret jetzt, was kommt, denke ich, ist, ich habe 1990 einen Vorschlag gemacht, wir brauchen nicht eine Zwangsmiliz, wie es ja haben im Militär, sondern eine freiwillige Miliz. Das war damals ein recht umfassendes Programm, habe ich in einem WK schreiben müssen, habe ich einen Befehl bekommen, also als akademischer Soldat, ein Gutachten gegen die Berufsarmee zu schreiben, die damals Diskussion war. Und dann habe ich das verweigert und das ging dann und habe dann ein Gutachten geschrieben, es gibt etwas Drittes zwischen Berufsarmee und der heutigen Zwangsmiliz, das ist die freiwillige Miliz oder Teilzeitberufsarmee. Und da habe ich damals schon die Übergangsbedingungen diskutiert, zum Beispiel, dass man nicht die Leute so früh dann wie in der Schweiz zwangsausmustern soll, wenn sie ihre WKs gemacht haben, sondern dann den Besten, den Wägsten und Besten ein Bleibeangebot zu machen als freiwillige Soldaten, anständig bezahlt. Herr Freiwillig heißt immer auch anständig bezahlt, wie unsere Miliz. Unsere Milizpolitiker sind alle anständig bezahlt, oder die meisten, die oben sind, und sagen, nein, geht nicht freiwilliges Militär. Ja, klar nicht, wenn man nicht bezahlt, muss halt bezahlen. Und das Modell ist jetzt aufgegriffen worden. Und zwar, da sieht man, dass ist nicht dahin gesichert, sondern es wurde immer wieder diskutiert. Es gab auch aus der Politik immer wieder Unterstützung. Wir haben das versucht dann zusammen mit der XOA, was ja diese Volksinitiative Abschaffung der Wehrpflicht, das hätte zu einer freiwilligen Miliz geführt, weil es war nicht gegen Armee, sondern nur der Wehrpflicht, aber Milizsystem wäre geblieben. Das hat damals was 27% der Stimmen bekommen, also kein Riesenerfolg. Mhm. Und jetzt aber, was wir dann geschrieben haben, ja, beim Ukraine-Krieg, hört auf, die Jungen zu zwingen, jetzt vermehrt ins Militär, versuchen dann Leute, die sonst als Zivildienstler gehen wollen, die jetzt ins Militär zu zwingen, ist doch verlorene Liebesmühe. Und das sind nicht die besten Soldaten, sondern ihr braucht die Besten. Und wer die Besten sind, weiß man, mit 26, wer alle WKs gemacht hat, da gut performt hat, dem ein Bleibeangebot zu machen. Und so baut man eine schlagkräftige Armee auf. Und eben früher hat immer die Armee auf Spitze gesagt, nein, das Modell ist nicht gut, weil die Soldaten sind dann zu alt mit 26 oder 27. Wir brauchen junge Soldaten. In Klammer, die kosten die Industrie weniger. Das sind Selbstzahler, die kriegen Mini-Lohnersatz, weil sie ja Studenten sind hauptsächlich und in Weiterbildung. Die zahlen selbst die Kosten, muss nicht die Industrie zahlen. Deshalb wollen wir junge, haben sie nicht so formuliert, haben natürlich so gemeint. Und dann, als der Krieg in der Ukraine losging, war genau der richtige Zeitslot. Weil dann erstens, man braucht Leute, man will ausbauen, es braucht gute Leute. Und die Ukraine hat nur Soldaten über 27 gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass plötzlich das Modell genau richtig gelegen ist. Und es ist eine Veränderung der Bedingungen, kann auch sagen, der Anreize dann der militärischen und politischen Entscheidungsträger, dass sie plötzlich so unter Druck sind, dass dieses Modell eben dann attraktiv wird. Und das ist jetzt in der Pipeline, das wird kommen, freiwillige Dienste über 6, 27, grandios, das macht die Armee stärker, sind Leute, die natürlich viel mehr können mit 27, Leute, die dann auch Beruf haben, wenn man denkt, die ganze Technologie, die es heute braucht, ein Technologietransfer zivil ins Militär und umgekehrt, viel besser mit älteren Leuten, viel besser auch die Vernetzung, ja, der gesellschaftliche Kit, der so entsteht, alles viel positiver. Und das kommt und wird uns dann eine große Dynamik geben, auch falls mal wieder bessere Zeiten kommen, friedlichere Zeiten, dann die Schweizerische Armee weiterzuentwickeln, weil es absolut essentiell ist, wir können nicht eine Armee haben, die auf Zwang aufbaut, nur der Schweizer. Wir sind mittlerweile der Ausländeranteil um die 30, ist über 40%, zwischen 30 und 40, über 40% Ausländeranteil. Da zu glauben, wir können nur die Schweizer Männer zwingen ins Militär, das geht nicht mehr auf. Und deshalb ist das Modell, das kommt.
Aber glauben Sie nicht, dass die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, dass da ein bestimmter Loyalitätskonflikt bestehen könnte?
Nein, das ist, also nein, genau, die kommen ja nicht. Deshalb sage ich, es geht nicht, dass man nur die jungen Schweizer Männer zwingt, die heute im Arbeitsmarkt voll im Wettbewerb sind mit Frauen, die nicht gehen müssen, und voll im Wettbewerb sind mit Ausländern, die auch nicht gehen müssen. Und ein junger Schweizer gibt ein Jahr fürs Militär, als einer, der seine Dienstpflicht erledigt. Gibt 245 Diensttage, wenn er nur Soldat ist. Das ist ein volles Arbeitsjahr. Das heißt, er ist massiv belastet. Er kommt später aus der Uni oder Fachhochschule oder was auch immer, Ausbildung, macht ein Jahr später seine Meisterprüfung, ist ein Riesennachteil im Wettbewerb mit anderen. Und hat hohe Kosten, kostet ihn 50.000 bis 80.000 Franken rein, wenn man rechnet, Erwerbsersatz, was er kriegt als Erwerbsersatz versus was er verdienen würde in dem Jahr, jetzt auch gemessen dann eben, dass er dann später mehr verdient, wenn er ein Jahr mehr Berufserfahrung hat. Und das heisst, da macht man die jungen Schweizer Männer, muss ich sagen, fertig. Aber es ist für sie ein massiver Wettbewerbsnachteil. Und das heisst, das ist nicht mehr haltbar, gerade mit Personenfreizügigkeit sowieso nicht. Und also eine spezifische Schweizer Steuer, heißt wieder, wir dürfen Ausländer nicht diskriminieren, aber hier haben wir eine ganz die Schweizer diskriminierende Besteuerung. Und das ist über eine freiwillige Armee, wird das, oder freiwillig, eben Miliz, immer Betonung, Miliz, mit Wiederholungskursen und so Zeugs, also ja, keine Berufsarmee, ist das viel besser gegeben. Da können auch Leute, die zuwandern, können dann am Schluss in diese Armee, wenn sie eingebürgert sind, können dort auch Dienst leisten. Kann man toll kombinieren mit Zuwanderungspreisen. Ja? Man kann sich vorstellen, wir dehnen die Wehrpflicht praktisch aus einer allgemeinen Gesellschaftsbeitragspflicht. Alle Menschen, die in der Schweiz ins Erwachsenenleben treten, sei es durch 18 werden oder sei es durch Zuwanderung, die müssen eine Leistung erbringen im Umfang, wie sie heute junge Schweizer Männer erbringen, 50.000, im Umfang praktisch 50.000 Franken, sei es als Finanzbeitrag zusätzlich oder sei es eben durch Militärdienstleistung oder sei es durch gemeinnützige Arbeit. Und, also völlig frei, ja? Da hat es drei Möglichkeiten. Das heißt, Zuwanderer würden wahrscheinlich vor allem die 50.000 Franken wählen, haben wir einfach Gleichbehandlung von Schweizern und Zuwanderern. Es ist keinerlei Diskriminierung mehr drin. Und die Schweizer Frauen finden das natürlich nicht so toll, weil sie auch 50.000 bezahlen müssen oder ins Militär oder eben gemeinnützige Arbeit leisten. Aber es wird gleichzeitig ein Kindergeld eingeführt, das dann dazu führt, dass ja, währenddem man hier ist, kriegt man Kindergeld, das auf ein Konto einbezahlt wird. So wie die Eltern sparen fürs Kind oder der Götti spart fürs Kind, spart hier der Staat fürs Kind. Und dann kriegt das Kind mit 18 kriegt es ein Konto von mit 65.000 Franken. Einzahlung 3.000 pro Jahr plus dann noch die Zinsen. Und mit dem könnte es dann auch diesen Gesellschaftsbeitrag zahlen oder das Geld anders verwenden. Also dann sind alle besser gestellt. Und die Zuwanderung hat einen vernünftigen Zuwanderungspreis. Ist nicht ein Eintrittspreis, wenn jemand kommt, sondern wäre 5 Jahre lang jährlich 10.000 Franken. Und wenn man später noch ins Militär geht, wenn man eingebürgert ist, kriegt man das Geld zurück mit Zins und Zinseszins. Also alles auf Gleichbehandlung aufgebaut. Deshalb aus meiner Sicht nicht diskriminierend nach EU-Gesetz. Also das heißt, es wäre eine Zuwanderungsabgabe, die auch kompatibel ist mit der Personenfreizügigkeit. Aber das heißt, da gibt es sehr viele Innovationsmöglichkeiten, aber man muss es wollen. Die Regierung heute will es aus meiner Sicht wenigstens nicht. Nur unter ganz speziellen Bedingungen, wie eben jetzt genau diese freiwillige Miliz dann doch plötzlich kommt, wenn sie sehen, das dient dir. Das heißt, man muss sie nicht zwingen, sondern es braucht Volksinitiativen dazu.
Um einen Strich zu ziehen, sind Sie also optimistisch oder pessimistisch über die Zukunft der Schweiz?
Ich bin optimistisch, klar, eben weil wir das beste politische System haben, das eine große Flexibilität bringt. Wir werden deshalb das meistern. Dazu ist schon wichtig, dass jetzt, also klar, wenn ich eine Abstimmungsempfehlung geben darf, diesen Vertrag mit der EU darf man so nicht unterschreiben, ist völlig klar. Und wir müssen, gerade weil die Welt schon eine Dynamik angenommen hat, die wahrscheinlich größer ist als in den letzten 30, 40 Jahren, müssen wir flexibel reagieren können. Und dafür müssen wir uns vorsehen. Es ist völlig unklar, wie man es kann. Man muss sagen, ja, da geht es in die Richtung, in die Richtung. Nein, nein, das wissen wir nicht, sondern wir wissen, hey, da ist verdammt viel Varianz drin, da ist viel Musik drin. Und dann darf man sich nicht einem Block anschließen, vor allem noch nicht dem wahrscheinlich schwächsten Block, sondern man muss Tänzer zwischen den Blöcken sein. Und das heißt auch, die Idee der Neutralität, ich sehe das ein bisschen anders als die SVP, aber die Idee der Neutralität hat wieder, wird großen Aufschwung haben, weil gerade in einer multipolaren Welt ist es eben entscheidend, dass man flexibel ist. Wenn es nur eine monopolare Welt wäre oder unipolare Welt, ja, da muss man nicht neutral sein, sondern in einer multipolaren Welt, das war früher aus Schweizer Sicht Deutschland gegen Frankreich, ja, das ist genau die Neutralität absolut entscheidend. Natürlich eine bewaffnete Neutralität, nicht eine Weicheier-Neutralität. Da muss man sich wehren können, wenn einer kommt, bis dann die Hilfe vom anderen kommt. Also, und genau das brauchen wir in der Zeit, das heißt auch zum Teil kooperiert, das heißt nicht völlig neutral sein, sondern vernünftige Vorhersehung, was kommen kann, und es kann eben sehr vieles kommen, das heißt, man muss auch da wieder flexibel bleiben, und für das ist die Schweiz weiterhin bestens gewappnet, wenn wir die Politiker dazu bringen, aus ihren, nicht ein Schneckenloch, sondern in ihre Sackgasse, in die sie reingeraten sind. Da wurde so viel Quatsch erzählt, wenn Sie die Studien anschauen, die Sie machen ließen. So klar, dass diese bilateralen Eins praktisch wirtschaftlich nichts wert sind. Eine Studie von Ecoplan und BAC, wenn man die auseinandernimmt, hat jetzt auch Swiss Economics gemacht, kommt zum gleichen Schluss, den ich immer vertreten habe, dass die Studien sind nicht schlecht, sondern die Studien zeigen, dass die bilateralen Eins praktisch nichts wert sind. Und weil sie nur die Vorteile anschauen, keinerlei Nachteile anschauen, kann man locker ausrechnen mit den Nachteilen, die die Personenfreizügigkeit hat, als Kern der bilateralen, was rauskommt, dann sind natürlich diese bilateralen Eins mittlerweile schädlich. Aber da haben die Politiker sich reingeritten. Sie sind immer nach Brüssel gefahren und haben gesagt, bitte, bitte, wir wollen da mit euch kooperieren. Anstatt, dass sie gesagt haben, wir haben ein Riesenproblem, wir haben die Personenfreizügigkeit. Jeder von euch hat das, versteht das sofort, weil keiner von euch mehr wäre an der Macht, wenn er ein Bevölkerungswachstum hat, wie es die Schweiz hat, über 3-4 Jahre so ein Bevölkerungswachstum, da wärt ihr alle weg. Und dann nicken die alle verständig, die verstehen das sofort. Die Schweiz hat ein Riesenproblem. Nicht nur das Bevölkerungswachstum, sondern so eine Regierung haben, die 20 Jahre nach Brüssel geht und erzählt, es sei kein Problem und uns erzählt, es sei kein Problem. Da kann man nicht einfach jetzt das Gegenteil sagen. Das heißt, die stecken in der Sackgasse, für das muss man Verständnis haben, aber man darf ihnen nicht folgen, sondern man muss schauen, dass sie aus der Sackgasse rauskommen. Und dafür müssen wir sie uns rausreißen über einen Volksentscheid, so dass sie dann in Brüssel sagen können, bitte Entschuldigung, dass es uns Volk gibt. Wir haben sie auch anders gesehen, aber jetzt haben wir es gesehen, da gibt's ein wirkliches Problem. Und wenn wir die Studien, die wir selbst machen ließen, mal mit den entsprechenden Anreizen an die Studienmacher, aber wenn man die genau liest, kommt eben trotzdem raus, das Zeug ist nicht viel wert. Deshalb müssen wir die Politik ändern. Mhm.
Herr Reichenberger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie mich befragt haben, dass ich mich mal äußern durfte.